Menschen in der Kirche 2.0. Das Magazin für kirchliche Themen aus Düsseldorf. Zusammengestellt und präsentiert von einem Redaktionsteam der Medienwerkstatt des ASG Bildungsforum.
Guten Abend und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Menschen in der Kirche 2.0. Vor einigen Wochen fand in Kaiserswerth eine Veranstaltung statt zum Hexenwahn gestern und heute. Dieses Thema möchten wir in der heutigen Sendung aufgreifen. Dazu haben wir uns mit der Referentin der genannten Veranstaltung unterhalten und berichten über den letzten Hexenprozess in Gerresheim. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Sündenböcke in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Annette Florin und Redaktionsmitglied Stefan Eckbers hat wie immer die Musik zur Sendung zusammengestellt.
Zu tragen, das eigene stets am schwersten wiegt. Da glaubt man gern dem Hören sagen, dass die Schuld bei anderen liegt. Es ist doch so, wie jeder weiß, was du verdienst für deinen Fleiß. Am Ende steht's doch nur ein anderer kriegt. Und sie hetzen. Macht das Urteil spricht und sie hetzen.
Zunächst beschäftigen wir uns mit der Historie zu Hexenverfolgungen. Peter Stegt ist Geschichtslehrer in Düsseldorf und hat intensiv zu Hexenprozessen und vor allem zum letzten Hexenprozess in Düsseldorf-Gerresheim geforscht. Barbara Baumann konnte sich mit ihm leider nur per Videochat unterhalten. Deshalb bitten wir, die technische Qualität zu entschuldigen.
Herr Stegt, welche Rolle spielt die Kirche bei den Hexenprozessen?
Ja, die Frage ist sehr interessant, denn die Kirche spielt tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle bei den Hexenprozessen. Und zwar haben Hexenprozesse im 15. Jahrhundert begonnen und der Papst hat die sogenannte Hexenbulle erlassen. Und bei dieser Hexenbulle wurde festgestellt, dass es Hexerei gebe und dass man sie auch verfolgen müsse. Aber die Verfolgung wurde durchgeführt durch die staatlichen Institutionen, durch die Gerichte. Von daher spielt die Kirche da tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle. Priester waren immer zugegen, aber die weltliche Gerichtsbarkeit hat die Prozesse durchgeführt. Das wissen die wenigsten, glaube ich.
Von welcher Zeit sprechen wir eigentlich?
Hexenprozesse gibt es tatsächlich nicht im Mittelalter, das denken auch viele, also ungefähr ab 1500. Und da gibt es noch verschiedene Höhepunkte der Hexenprozesse in der frühen Neuzeit. Etwa um 1510 gab es eine kleine Eiszeit in Europa und auf dieser Grundlage hat man dann Sündenböcke gesucht und die tatsächlich in den Frauen gefunden, denen man nachgesagt hat, dass sie magische Fähigkeiten hätten. Und das Gleiche gilt auch für die Zeit zum Beispiel des Dreißigjährigen Krieges. Um 1630 ist ein weiterer Höhepunkt. Hier wurden tatsächlich auch Männer verfolgt, nicht nur Frauen. Es sind auch nicht immer die berühmten Hebammen. In Bamberg war es sogar so, dass tatsächlich am Ende auch der Priester des Ortes und der Bürgermeister von Bamberg verfolgt wurden, aber dann endeten abrupt die Hexenprozesse. Also es ist immer eine Wellenbewegung, wenn Probleme da waren im sozialen Bereich, im politischen Bereich wie Kriege oder im Bereich der Ernährung, gab es einen Höhepunkt der Hexenverfolgung. Man suchte tatsächlich immer einen Sündenbock.
Wenn man das so alles hört, gab es denn aus der katholischen Kirche keinen Widerstand gegen diese Prozesse?
Oh doch, da gibt es sehr bekannte Beispiele. Der berühmteste aus Düsseldorf ist natürlich Friedrich von Spee aus Langenfeld, der in Kaiserswerth ja tätig war. Und um 1620, 1630 als Beichtvater für der Hexerei angeklagte Frauen tätig war. Und er hat das Elend dieser Frauen gesehen in der Haft. Die waren teilweise Monate, wenn nicht sogar jahrelang in Haft während eines Prozesses. Und die Haft ist unvorstellbar grausam gewesen. Und Friedrich von Spee hat die Frauen damals in der Haft besucht als Beichtvater und teilweise auch als Exorzist. Das war immer im Auftrage der weltlichen Gerichtsbarkeit und hat eben gesehen, was mit diesen Frauen passiert und hat deswegen die Cautio Criminalis geschrieben. Das ist ein Buch, in dem er die Hexenprozesse verurteilt. Interessanterweise musste er dieses Buch anonym veröffentlichen, da er damit rechnen musste, dass er von der weltlichen Gerichtsbarkeit auch verfolgt wird und wahrscheinlich auch von der Kirche. Das ist nicht überliefert, aber auf jeden Fall von der weltlichen Gerichtsbarkeit.
Was waren denn die historischen offiziellen Gründe für diese Hexenverfolgungen?
Es gab politische Hintergründe, wenn zum Beispiel Krieg herrschte und man jemanden suchte, der für das Elend der Menschen verantwortlich war oder zu machen war, dann waren es ganz schnell Frauen, die nicht wirklich zu einer Gemeinschaft gehörten. Das können wir vielleicht gleich am Beispiel von Gerresheim auch nochmal deutlich machen. Es ist der Winter 1736-37 und es tauchen in Gerresheim Gerüchte auf darüber, dass es ein junges Mädchen gibt, nämlich Helene Mechtild-Kurtens, die 14 Jahre alt ist zu dem Zeitpunkt. Und die Gerüchte besagen, dass sie zaubern könne. Und wenn ich mir die Unterlagen anschaue, hat dieses Mädchen tatsächlich damals es selbst im Freundeskreis erzählt. Sie hat überall erzählt, ich kann weiße Mäuse zaubern. Und dieses Gerücht kommt dann an den Richter des Kreises Mettmann oder Amtes Mettmann, der dafür zuständig ist. Und der hat den Auftrag, dann das Ganze zu untersuchen und lädt dieses Mädchen zu sich ein. Und dann stelle ich mir schon wieder vor, wie dieses 14-jährige Mädchen vor einem ausgewachsenen Mann, wahrscheinlich noch in Richterrobe, steht und der sagt, hast du tatsächlich erzählt, dass du hexen kannst? Und dieses Mädchen wahrscheinlich voller Ehrfurcht und Angst zugibt, hexen zu können. Und damit nimmt im Grunde dieser Prozess seinen Lauf. Helene Mechtild-Kurtens ist von Anfang an geständig, sagt, sie ist Hexe. Und eine der letzten Fragen bei einem Hexenprozess ist immer, wen kannst du besagen? Und dieses Mädchen weiß sich in seiner Not gar nicht anders zu helfen, als eine Nachbarin zu besagen. Das ist die besagte Agnes Ohlmanns. Und bei der gibt es schon länger das Gerücht, ihre Mutter sei als Hexe verbrannt worden. Und so kommt Agnes Ohlmanns dann ins Spiel. Die ist schon 46 Jahre alt beim Beginn dieses Prozesses. Und sie ist etwas, wie nennt der Richter das, halsstarriger, denn sie gibt nicht zu, dass sie Hexe ist, sondern verneint das. Und die Folge dessen ist tatsächlich, dass sie gefoltert wird und dann in der Folge alles zugibt.
Hatte sie keine Familie im Rücken?
Helene Mechel-Kurtens hat tatsächlich eine Familie hinter sich. Wir wissen aus den Familienbüchern von Gerresheim, dass sie 12 Geschwister hat, von denen allerdings 8 schon sehr früh verstorben sind. Dann hat sie zum Zeitpunkt des Prozesses nicht mehr ihre leibliche Mutter, sondern eine Stiefmutter, mit der sie überhaupt nicht zurechtkommt. Und das betont auch der Richter in seinem letzten Appell kurz vor der Hinrichtung. Denn die Hinrichtung findet statt als abschreckendes Beispiel gegen Hexerei, aber auch als Ermahnung für Stiefeltern, mit ihren Kindern besser umzugehen. Und als dieser Prozess beginnt, wendet sich die Familie vollständig von ihr ab. Also die Stiefmutter ist sowieso keine Unterstützung, mit ihr hat sie immer Konflikte und der Vater sagt auch in aller Öffentlichkeit, dass er davon überzeugt ist, dass Helene Mechel-Kurtens tatsächlich zaubern kann und bestraft werden muss.
Warum haftet der Makel der Hexenprozesse heute noch an der katholischen Kirche an?
Also erstmal können wir feststellen, dass die katholische Kirche sicherlich nicht unschuldig ist an den Hexenprozessen. Die Hexenbulle ist der Ursprung von 1487 und es wurde auch nichts gegen Hexenprozesse unternommen, sondern stattdessen unterstützte man die ja auch indirekt, indem man eben Priester dazu verpflichtete, teilzunehmen, entweder als Beichtvater, als Exorzist. Also die Gerichtsbarkeit wurde tatsächlich unterstützt. Also ich denke, dass die katholische Kirche zwar nicht wirklich Täter ist, aber vielleicht Mittäter und vor allen Dingen Zuschauer, der nichts dagegen unternimmt. Und vielleicht an der Stelle auch noch der Hinweis, dass tatsächlich nicht nur die katholische Kirche sich beteiligt hat, sondern in evangelischen oder protestantischen Territorien genauso viele Hexenprozesse stattgefunden haben wie in katholischen.
Herr Steeg, da haben wir heute viel über die Hexenprozesse gehört und garantiert auch sehr viel Neues erfahren. Ich möchte mich vielmals bedanken für das Interview und wünsche Ihnen erstmal alles Gute.
Ja, vielen Dank, Frau Baumann.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Human after all, don't put the blame on me. Don't
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Als Kaiserswerterin hat sich Beate Köster intensiv mit dem Kaiserswerter Friedrich Spee beschäftigt. Sie weiß viel über die Hexenverfolgung zu seiner Zeit und hat eine kleine Broschüre über ihn verfasst. Im letzten Jahr hat sie zufällig einen Artikel über die Schweizer Ordensschwester Lorena gelesen, die gegen den heutigen Hexenwahn in Papua-Neuguinea kämpft. Mittlerweile hat Beate Köster Kontakt zu Schwester Lorena aufgenommen und nutzt jetzt jede Gelegenheit, über sie und die aktuellen Hexenverfolgungen zu berichten. Ich habe Beate Köster in Kaiserswerth besucht.
Und ich dachte eigentlich auch, dass das in der damaligen Zeit doch dann auch ein Ende gefunden hat. Und als ich jetzt gelesen habe, dass das heute noch viel schlimmer ist als früher, habe ich gedacht, da muss sie was tun. Das darf einfach nicht mehr sein.
Wo werden Menschen als Hexen verfolgt? Wie ist die Situation weltweit?
Diese Masche mit den Hexen, die gibt es auch bei Schwester Lorena erst seit 2012. Seit die da Handys haben, die nehmen das auf, die machen Bilder davon. Und das ist also einfach die Suche nach einem Sündenbock oder nach einem Schuldigen zu finden. So war jetzt hier am dritten Adventswochenende in Haiti, in einem Slum, hieß es auch, ja, das Kind, die Tochter von dem und dem, die ist verhext worden. Und dann haben die gleich zu Messern und Macheten gegriffen und das hat an diesem Wochenende über 200 Tote gegeben. Meistens ältere Menschen, weil man gesagt hat, ja, Hexen und Teufel, die müssen ja wohl schon älter sein.
Sie sprechen jetzt von Haiti. In welchen Ländern werden auch immer noch Hexen verfolgt?
In Afrika, zum Teil in Südamerika, an die 50 Staaten, in Sri Lanka, glaube ich. Also es ist ganz erstaunlich, es sind viele Länder, aber es hat ganz eindeutig auch was mit Bildung oder Unbildung zu tun.
Sie haben jetzt gerade eben gesagt, das ist gestartet, die Verfolgung erst 2012.
Davor nichts, ist das da nicht vorgekommen. Das ist also die Errungenschaft oder der technische Fortschritt durch Handys.
Und zwar die Freude am Foltern und das Filmen der Folterungen.
Man kann die Bilder ja weiterschicken, man kann dann noch mehr Bilder machen, man kann alles Mögliche aufnehmen. Und selbst wenn man also nicht lesen und schreiben kann, auf den Knopf kann man drücken. Und es ist natürlich auch die Möglichkeit für Männer. Und ich glaube, das ist also auch ein Mittel der Macht. Und es ist aber natürlich auch, wenn jetzt mein Nachbar meinetwegen ein Grundstück hat, was ich gerne hätte, und das will der nicht abgeben, den kann man dann ja vielleicht loswerden, indem man ihn dann also an der Walpurgisnacht gesehen hat oder auf dem Besen reiten gesehen hat. Oder auch Familienkonflikte, ne? Dann kann man jemanden unter Umständen loswerden. Da die jetzt das Handy alle bedienen können, geht das dann ganz schnell. Dann wird jemand da ausgeguckt und dann geht das unter Umständen innerhalb von wenigen Stunden, dass da jemand also zu Tode gequält wird. Also es ist auch das Enthaupten spielt eine Rolle, das Erstechen. Und das Kreuzigen noch. Und also die sind also durchaus erfinderisch.
Und vornehmlich sind es doch Frauen, die Opfer sind?
An dem Ort, wo Schwester Lorena ist, sind es mehr Frauen. Es gibt aber auch in Papua-Neuguinea Gegenden im Hochland, wo mehr Männer als Hexer umkommen. Die haben alle ihre Messer und so eine Machete am Gürtel. Und wenn es da zu Auseinandersetzungen kommt, dann werden die eben ganz schnell blutig. Und es gibt Gegenden, da kommen also 80% sind es Männer, die zu Tode kommen. Aber auch Kinder werden dann, also wenn erstmal der Fluch auf einem liegt, dass man Hexe ist oder Hexer, dann muss man schon aufpassen, dass man mit dem Leben davonkommt.
Sie hatten auch noch Beispiele erzählt, wie Frauen vor allen Dingen auch misshandelt werden unter der Folter.
Ja, das hat eine ganz deutliche sexuelle Komponente auch. Männer, die vielleicht sonst auch abgelehnt worden sind von einer Frau oder die da sich rächen wollen, weil sie sich nicht genug geachtet fühlen. Die foltern dann also mit glühenden Eisenstangen, wird dann praktisch eine Frau vergewaltigt, also diese heißen Eisen dann in die Scheide und zwischen die Oberschenkel eingeführt wird. Da kann man ja sich auch vorstellen, dass das also so traumatisch ist und die Wunden auch kaum noch normal heilen können. Das ist ja alles voller harter Narbengewebe, nicht? Und da ist eine ganz starke sexuelle Komponente bei. Und da gucken dann alle zu, und auch Familienmitglieder, auch zum Teil die eigenen Kinder. Ja, und das ist alles auf dem Dorfplatz dann. Und alle teilen diese grässlichen Bilder und diese Ängste und diese Erfahrungen mit gesehener Gewalt.
Und da kommt jetzt Schwester Lorena ins Spiel. Was tut die?
Die marschiert dahin, selbst wenn die eine Folter schon angefangen hat, und sagt, tauscht mich aus. Und sie ist da auch schon in unangenehme Situationen gekommen, aber trotzdem, weil sie ja so viel Gutes da auch tun, also auch für was Gesundheit und sowas betrifft, hat nie einer jetzt das bis zum Ende durchgezogen, dass er sie umgebracht hat. Also sie ist da sehr mutig und versucht, die Opfer zu retten, sei es vom Scheiterhaufen oder wenn sie sonst irgendwo gequält haben, dann tut sie sie in ihr Haus der Hoffnung, das ist so eine Art wie so eine Krankenstation, und peppelt die dann wieder hoch. Und sie hat auch Medikamente und kann sie auch notfalls ins Krankenhaus bringen, und sie macht Aufnahmen von dem, was sie da gesehen hat und wie die Frauen auch malträtiert worden sind, und das reicht sie auch vor Gericht ein. Und damit kann man das beweisen. Und eigentlich, da das ja eigentlich vom Staat auch verboten ist, werden dann Strafen verhängt. Aber es ist trotzdem, es vermehrt sich einfach. Es ist wie eine ansteckende Krankheit, wenn Leute das sehen, dass sich das dann häuft, diese Gewalt.
Ja, Schwester Lorena haben Sie ja auch kennengelernt. Was ist das für ein Mensch? Was können Sie von der erzählen?
Ach, eine sehr zierliche 72-jährige Schwester, die also ganz couragiert ist, die in einfachen Worten sagen kann, also Gott ist die Liebe und deswegen darf es das nicht geben. Und sie ist also so ansteckend, dass ich jetzt erfahren habe, dass es in diesem Ort, wo sie wirkt, 50 kleine oder Mädchen gibt, die alle Lorena heißen. Das spricht doch schon für sie.
Wir sind jetzt weit weg. Was können wir tun?
Ja, zum Beispiel eine Schwester Lorena unterstützen, dass sie ihr Haus der Hoffnung, dass sie das finanzieren kann, wenn sie solche Frauen dann da hat, die, sie sagte, glaube ich, sie braucht pro Tag, rechnet sie, oder für eine Woche 15 Euro, die sie dann braucht, um die zu ernähren dann, oder auch um eben Medikamente zu besorgen. Und man sieht ja, der Bedarf ist groß.
Wer mehr Informationen über Schwester Lorena erhalten möchte oder wer für ihr Haus der Hoffnung in Papua-Neuguinea spenden möchte, kann das über die Seite missio-hilft.de tun.
Jeden Morgen war er pünktlich dran, seine Kollegen sahen ihn fragend an. Sag mal, hast du noch nicht gesehen, was in der Zeitung steht? Er schloss die Türe hinter sich, hängte Hut und Mantel in den Schrank fein säuberlich, setzte sich. Da wollen wir erst mal sehen, was in der Zeitung steht. Und da stand es fett auf Seite 2, Finanzskandal, sein Bild dabei und die Schlagzeile, wie lang das wohl so weitergeht. Er las den Text und ihm war sofort klar, eine Verwechslung, nein, da war kein Wort von wahr. Aber wie kann so etwas erlogen sein, was in der Zeitung steht? Er starrte auf das Blatt, das vor ihm lag. Es traf ihn wie ein heimtückischer Schlag. Wie ist es möglich, dass so etwas in der Zeitung steht? Das Zimmer ringsherum begann sich zu drehen. Die Zeilen konnte er nur noch verschwommen sehen. Wie wehrt man sich nur gegen das, was in der Zeitung steht? Die Kollegen sagten, stell dich einfach stur. Er taumelte zu seinem Chef über den Flur. Aber selbstverständlich, dass jeder hier zu ihnen steht. Ich glaube, das Beste ist, sie spannen erst mal aus. Ein paar Tage Urlaub, bleiben sie zu Haus. Sie wissen ja, die Leute glauben gleich alles, nur weil es in der Zeitung steht. Er holte Hut und Mantel, wankte aus dem Raum. Nein, das war Wirklichkeit, das war kein böser Traum. Wer denkt sich sowas aus wie das, was in der Zeitung steht? Er rief den Fahrstuhl, stieg ein und gleich wieder aus. Nein, er ging doch wohl besser durch das Treppenhaus. Da wird ihn keiner sehen, der wüsste, was in der Zeitung steht. Er würde durch die Tiefgarage gehen. Er war zu Fuß, der Pförtner würde ihn nicht sehen. Der wusste immer ganz genau, was in der Zeitung steht. Er stolperte die Wagenauffahrt rauf, sah den Rücken des Pförtners, das Tor war auf. Das klebt wie Pech an dir, das wirst du nie mehr los. Was in der Zeitung steht, 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 was in der Zeitung steht. Er eilte zur U-Bahn-Station, jetzt wüssten es die Nachbarn schon. Jetzt war es im ganzen Ort herum, was in der Zeitung steht. Solange die Kinder in der Schule waren, solange würden sie es vielleicht nicht erfahren. Aber irgendwer hat ihnen längst erzählt, was in der Zeitung steht. Er wich den Leuten auf dem Bahnsteig aus, ihm schien, die Blicke aller richteten sich nur auf ihn. Der Mann im Kiosk da, der wusste Wort für Wort, was in der Zeitung steht. Wie eine Welle war's, die über ihn zusammenschlug, wie die Erlösung kam, der Vorortszug. Du wirst nie mehr ganz frei, das hängt dir ewig an, was in der Zeitung steht. Was wollen Sie eigentlich? Fragte der Redakteur. Verantwortung, Mann, wenn ich das schon höre. Die Leute müssen halt nicht gleich alles glauben, nur weil es in der Zeitung steht. Na schön, so eine Verwechslung kann schon mal passieren. Da kannst du noch so sorgfältig recherchieren. Mann, was glauben Sie, was Tag für ein Unfug in der Zeitung steht? Ja, sagte der Chef vom Dienst, das ist wirklich zu dumm. Aber ehrlich, man bringt sich doch nicht gleich um, nur weil mal aus Versehen was in der Zeitung steht. Die Gegendarstellung erschien am Abend schon, 5 Zeilen mit dem Bedauern der Redaktion. Aber Hand aufs Herz, wer liest, was so klein in der Zeitung steht?
Thank you. out of lace or behave you ash. Wat juchmat am Enkel ist der Teufel mit dazu. Dann brennt die Lichterloh.
Unsere Gesprächsteilnehmer berichtet haben, werden und wurden Hexen immer für negative Ereignisse verantwortlich gemacht, die nicht offensichtlich erklärbar sind oder waren. Und ein Sündenbock ist immer schnell gefunden. Wie sieht das in unserer Gesellschaft aus? Stefan Eckbers ist der Frage nachgegangen und hat sich mit jemandem unterhalten, der nah dran ist an den Sündenböcken unserer Zeit.
Wir haben viel über Hexenverbrennungen in Papua-Neuguinea und in unserer Stadt gehört. Und gerade das Lied Lichterloh von Kasala, wo auch ein Sündenbock gesucht wird, wie die Hexen in Papua-Neuguinea, nämlich der Nubbel, die Figur des Kölner Karnevals, der für die Sünden im Karneval verbrannt wird. Es scheint in unserer Gesellschaft so zu sein, als würden wir lieber Schuldige als Lösungen suchen. Darüber will ich mich gerne mit Pater Wolfgang Siefert von den Dominikanern unterhalten. Pater Wolfgang, herzlich willkommen und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, schönen guten Tag.
Ist es tatsächlich so, braucht unsere Gesellschaft Sündenböcke?
Also das Phänomen der Sündenböcke ist gut zu erklären. Sozialpsychologisch wie individuell wird da Verantwortung abgegeben. Die Gesellschaft braucht keine Sündenböcke, sondern die Gesellschaft braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen und nach Lösungen suchen. Sündenböcke sind immer eine Scheinlösung. Das, was falsch läuft, wird bestimmten Gruppen oder Menschen sozusagen auf die Schultern gelegt und damit wird die Verantwortung abgelehnt. Ich denke, wir haben immer alle miteinander eine Verantwortung für das, was im Miteinander läuft.
Sie sind ein Mensch, der immer viel Verantwortung übernommen hat, lange Jahre Gefängnisseelsorger, Mitbegründer und, sag mal, Motor der Altstadt-Armenküche. Die Menschen, mit denen Sie zu tun haben, stehen ja nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens. Wie gehen die mit dem Thema um?
Ja, für die ist das eine Belastung, weil sie immer wieder erleben, dass sie ausgegrenzt werden. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Menschen, die ich aus der für mich bestimmenden Gruppe ausgrenze, auf die Seite stelle, außerhalb stelle, denen kann ich natürlich leichter auch eine Verantwortung zuordnen. Das sind heute eben meistens Menschen, die auch arm sind. Auch im Knast sind hauptsächlich Menschen, die aus schlechten materiellen und Bildungsumgebungen kommen. Und die werden auch als Sündenbock benutzt in der Gesellschaft. Und das ist gefährlich, weil das Verantwortung und Lösungen vermeidet. Menschen auszugrenzen aus der eigenen Gruppe, also dem, wo ich mich zugehörig fühle, das ist eigentlich immer die Voraussetzung dafür, dass sie dann auch zum Sündenbock gemacht werden können.
Wie sieht es denn umgekehrt aus? Wenn jemand in eine schwierige Situation geraten ist, sucht er möglicherweise auch nach Schuldigen. Welche Perspektive konnten Sie in Ihrer beruflichen Erfahrung den Menschen da geben?
Also auch individuell. Gefangene haben oft die Tendenz, wie alle anderen Menschen, zu sagen, ja, da bin ich nicht schuld gewesen, da sind die Umstände schuld, da sind andere Menschen schuld, da waren jetzt die Richter oder die Zeugen waren schuld. Und ich habe immer versucht, mit denen im Gespräch dahin zu gehen, dass wir gemeinsam danach schauen, was ist deine Verantwortung und was musst du in Zukunft tun, damit du Verantwortung für dein Leben übernimmst.
Weg von der Gefangenenseelsorge, von der Armenseelsorge. Sie als Seelsorger, wenn ein Mensch, wenn ich zu Ihnen kommen würde und sage, ich bin mit meinem Leben nicht zufrieden, was würden Sie mir raten?
Also ich würde versuchen, mit der Person dann zu schauen, was in deinem Leben ist das, was dich bedrückt. Da ist es auch ganz wichtig, einfach auch mal zuzuhören. Was erzeugt so Verzweiflung oder auch Frustration. Und dann zu schauen, was ist da das, was du ändern kannst? Wo kannst du Verantwortung für dein Leben übernehmen? Wo hast du Stärken, die du vielleicht noch nicht genügend nutzt oder noch ausbauen kannst?
Also weg von den Problemen, die man vielleicht gar nicht selbst lösen kann, die auch vielleicht eine Gesellschaft lösen muss, hin zum Ich.
Also in der Regel sind ja die Probleme, die wirklich belasten, in der eigenen näheren Umgebung. Aber es belasten auch Dinge, die in der Gesamtgesellschaft laufen. Und da ist natürlich auch ein Blick nötig und möglich. Was kann ich tun? Was kann ich beitragen, damit in unserer Gesamtgesellschaft, im Gesamtmiteinander Dinge besser laufen? Wo kann ich mich engagieren?
Wir sind katholischerseits jetzt mitten in der Fastenzeit. In 2 Wochen ist Karfreitag. Das ist vielleicht natürlich auch eine Zeit, sich selbst nochmal genau solche Fragen zu stellen. Jetzt feiern wir am Karfreitag ja das Sterben Jesu. Und es gibt ja die Theologie und es kommt ja auch in den Schriftlesungen vor, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Inwieweit hilft uns das weiter?
Den klassischen Satz, dass Jesus Christus die Sünden der Welt auf sich genommen hat, den übersetze ich eigentlich für mich immer so: Er hat uns befreit. Durch seine Liebe, durch seine Konsequenz, durch sein Leiden und sein Kreuz. Und Gott hat ihn in der Auferweckung bestätigt. Das heißt, im Blick auf Jesus Christus sehe ich, wie Verantwortungsübernahme funktioniert. Eben nicht, dass ich anderen etwas auferlege, sondern dass ich selber Verantwortung übernehme. Und Jesus ist diesen Weg in der völligen Gewaltlosigkeit gegangen.
Also vielleicht noch für die nächsten 2 Wochen ein guter Fastenvorsatz, selbst Verantwortung übernehmen, sich selbst aktiv einbringen.
Finde ich auf jeden Fall wichtig. Ich denke überhaupt, dass die ganze Selbstbesinnung, die ja ein Kern der Fastenzeit ist, unter dem Stichwort christlich Umkehr, Umkehr zu Gott, ist auch Umkehr zu mir selber, da ist der Begriff Verantwortung für mich ein ganz zentrales Element.
Ja, vielleicht wäre es für Sie wirklich noch eine gute Idee, noch aus den nächsten 2 Wochen Fastenzeit was zu machen. Vielen Dank, Pater Wolfgang, für das Gespräch.
Sehr gerne, Dankeschön.
Love will never end. He will carry this cross. Yeah, through it. embrace the cross. Let it be your compassion, forgiveness and mercy. Tell all the world of my love. Tell them to come. I am their God. Can you see through? Behold the
cross.
Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Wie immer können Sie die Sendung nachhören auf NR Vision oder auf dem YouTube-Kanal des ASG Bildungsforum. Gleich hören Sie noch einen Tipp. Mein Name ist Annette Florin und ich verabschiede mich im Namen des gesamten Redaktionsteams.
Neues aus den katholischen Kirchen vor Ort.
Wenn Sie die Karwoche und auch die Ostertage in ganz besonderer Weise feiern möchten, bietet die Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen viele moderne Gottesdienste an. Unter meinegemeinde.de können Sie alle Veranstaltungen finden.
Ja.